Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Den Spruch kennen Sie, nehme ich an. Und wenn der, der die Reise tut, dann auch noch Schriftsteller ist, dann wird diese Erzählung auch gerne mal ein Buch. So hat es Mark Twain getan. Sie wissen schon, der Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ein weiteres Buch von ihm heißt A Tramp Abroad, in der deutschen Ausgabe Bummel durch Europa. A Tramp Abroad erschien bereits 1880 und ist ein halbfiktiver, satirischer Reisebericht Twains, der zuvor tatsächlich selbst in Europa unterwegs war. Er kam damals auch nach Berlin, doch verliebt hat er sich auf seiner Reise vor allem in den Odenwald und die Stadt Heidelberg. Und dort gibt es heute noch ein Alter Ego Twains. Mit dem war Astrid Kretschmer unterwegs auf einem sehr unterhaltsamen Trip durch Heidelberg.
Weißer Anzug und Strohhut, wallendes graues Haar und markanter Schnauzer. Ein älterer Herr sitzt in der Kulturbrauerei in der Altstadt von Heidelberg und zischt genüsslich ein Radler. Irgendwie kommt er den anderen Gästen im Biergarten bekannt vor. Sieht aus wie, genau, Mark Twain. Er stellt sich aber erstmal in typisch deutsch-amerikanischen Slang so vor.
Mein wirklicher Name ist Samuel Langhorne Clemens. Und ich bin geboren in die Vereinigten Staaten von Amerika und ich bin ein Schriftsteller.
Mark Twain hatte sich auf seiner Europareise 1878 drei Monate lang von Anfang Mai bis Ende Juli in Heidelberg aufgehalten.
Das ist der Grund, warum ich hier bin, weil ich habe viel Geld ausgegeben für mein neues Haus und ich muss schreiben einen Bestseller. Ja? Und dafür bin ich gekommen zu Heidelberg, weil ich diese Umgebung sehr inspirierend finde.
In seinem Reisebericht Bummel durch Europa, im Original A Tramp Abroad, widmet Mark Twain gleich mehrere Passagen Heidelberg und der Region. Mit Klaus Mombrey hat er dort sozusagen sein zeitgenössisches Alter Ego gefunden.
Ich bin Gästeführer, lange Zeit. Und eine Kollegin hat mich gefragt, möchtest du nicht mal Mark Twain spielen? Weil du siehst so aus, aus dem Bart und die Augenbrauen. Okay, mach ich. Und dann war das ziemlich erfolgreich und dann hat sich das ergeben. Irgendwann habe ich den Anzug gekauft und dann konnte man mich als Mark Twain buchen und okay.
Bereits seit über 20 Jahren schlüpft Klaus Mombrey immer wieder in die Rolle von Mark Twain, in der er sich mittlerweile pudelwohl fühlt.
Eines Tages kam mir der Gedanke, wie lange es schon her war, dass die Welt das Schauspiel eines Mannes erlebt hatte, der verwegen genug war, sich auf eine Fußreise durch Europa zu machen. Nach vielem Nachdenken entschied ich, dass ich der Richtige wäre, der Menschheit dieses Schauspiel zu bieten. Also entschloss ich mich dazu.
So beginnt der Bummel durch Europa, aber es wird schnell klar, es ist kein konventionelles Reisejournal, sondern ein Verschnitt von scharfsinnigen Beobachtungen, sarkastischen Kommentaren und frei fabulierten Aufschneidereien. Das beginnt schon mit der Fußreise. Sie ist ein Witz, ein Running Gag. Immer, wenn sich die Reisegefährten zu Fuß auf den Weg machen wollen, kommt ihnen irgendwas dazwischen, so wie beim Aufbruch in Heidelberg.
Als wir in die Stadt hinunterkamen, stellte ich fest, dass wir mit der Bahn bis 5 Meilen vor Heilbronn fahren könnten. Der Zug fuhr gerade ab, also sprangen wir auf und brausten in glänzender Laune davon.
Den Namen Samuel Langhorne Clemens muss man nicht kennen. Doch sein Schriftsteller-Pseudonym Mark Twain ist ein Teil der Weltliteratur geworden. Während seiner Reise schrieb Twain am Roman Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Es ist eine gern erzählte Legende zwischen Heilbronn und Heidelberg, dass die Inspiration des amerikanischen Schriftstellers für Hucks Floßfahrten auf dem Mississippi in Wahrheit aus dem Wasser des Neckar geboren wurde.
Blueberry, you know, was Blaubeere? In where I come from, they call it Huckleberry. And it gave me an idea for like etwas zu schreiben über Beeren, über Blaubeeren, Huckleberries. Might be a good idea, I don't know.
Gibt Klaus Mombrey alias Mark Twain augenzwinkernd zu verstehen. Die Abenteuer des Huckleberry Finn werden das bekannteste Buch Mark Twains. Der Neckar ist nicht der Mississippi, aber am Neckarufer kamen Erinnerungen an seine glückliche Kindheit am längsten Fluss der USA wieder.
Der Neckarfluss, der... Okay, ich komme von Mississippi. Für mich ist Neckar kein wirklicher Fluss. Muss mal ein bisschen Wasser reingießen, dann ist ein Fluss.
In zahllosen Kurven schlängelt sich der Fluss durch den Odenwald und Twain notiert...
An vielen Stellen ist der Neckar so schmal, dass man einen Hund hinüberwerfen kann, wenn man einen hat.
Der Amerikaner hat dabei keinen spröden Erlebnisbericht verfasst. Sein Werk sprüht vor Fantasie und alle Begeisterung und oft staunendes Beobachten atmet meist auch Ironie, die Twain genauso liebte wie das Spiel mit Wahrheiten. Kurzum, auch rund um Heidelberg kann man aufregende Abenteuer erleben. Über seine legendäre Floßfahrt auf dem Neckar wird noch zu reden sein. Fest steht, darin finden sich jene Passagen, die von Tourismusbüros und Reiseveranstaltern bis heute so gerne zitiert werden.
Deutschland im Sommer ist die Vollendung des Schönen. Aber niemand, der nicht auf einem Floß den Neckar hinuntergefahren ist, hat die äußersten Möglichkeiten dieser sanften und friedlichen Schönheit wirklich begriffen und ausgekostet.
Also machen wir uns auf den Weg mit Gästeführer Klaus Mombray, erkunden die Altstadt und fahren ein Stück auf dem Neckar, auf den Spuren des amerikanischen Schriftstellers. Was macht Mark Twain in Heidelberg? Am 25. April 1878 kommt der Amerikaner mit seiner Familie im Hamburger Hafen an und reist bald weiter nach Süddeutschland. Es klang bereits an, er braucht einen Tapetenwechsel und Stoff für ein neues Buch, weil er Geldsorgen hat. Er ist 42 Jahre alt, seine wilden Jahre als Lotse auf dem Mississippi, als Soldat, Goldgräber und Reporter im fernen Westen hat er längst hinter sich.
War gesünder, nach San Francisco zu gehen und hab dann da angefangen mit Schreiben von kleinen Geschichten. Journalismus eben, für viele Zeitungen gearbeitet. Und dann wurde eine Geschichte von mir bekannt. Und seitdem bin ich als Schriftsteller und Vorträger unterwegs.
Er hat eine wohlhabende Frau, zwei Töchter, ein schönes Haus in Hartford, Connecticut. Und mit seinen Romanen »Die Arglosen im Ausland« und »Die Abenteuer des Tom Sawyer« hat er sich in die erste Reihe der zeitgenössischen amerikanischen Autoren geschrieben. Twain amüsiert sich prächtig zwischen Heidelberg und Heilbronn, besucht Schlösser, Burgen, sammelt Sagen und lernt sogar Deutsch. Im Bummel durch Europa widmet er einen langen Aufsatz dem Kampf mit der, wie er schreibt, schrecklichen deutschen Sprache. Diese nimmt er darin wegen ihrer Endloswörter und undurchschaubaren Grammatik auf die Schippe.
Sie wissen von den getrennten Verben, die kennen das. Ja? Man nimmt ein Verb, teilt es in die Mitte. Der Anfang kommt am Anfang von Satz und das andere am Ende von Satz. Und dazwischen schaufelt man so viel Deutsch, wie man kann. Ja? Du weißt nie, was man eigentlich sagt, bis das Ende vom Satz. Wenn du einen gebildeten Deutschen in einen Satz eintauchen siehst, ist es das Letzte, was du von ihm siehst, bis er auf der anderen Seite von Atlantik wieder auftaucht mit einem Verb zwischen die Zähne. Ja?
Dennoch, es ist eine Liebesaffäre mit Deutschland, die bis an sein Lebensende anhalten wird. Und besonders Heidelberg und Umgebung haben es ihm angetan.
Man wird nie müde, in den dichten Wäldern umherzustöbern, die alle diese hohen Neckarberge bis an ihre Gipfel umkleiden.
Heidelberg, bis heute ein Ort der Gegensätze. Auf der einen Seite der Inbegriff der deutschen Romantik, auf der anderen Seite die weltoffene Universitätsstadt. Was für ein Stoff für einen bissigen Humoristen wie Mark Twain. Aber böse Worte über Heidelberg sucht man in Twains Reisebericht vergeblich. Der amerikanische Schriftsteller schwärmt geradezu. Er wohnte mit seiner Familie damals hoch über der Stadt, in Alberts Schlosshotel, das es nicht mehr gibt. Heute steht dort eine klotzige Apartmentanlage.
Mir gefällt, dass alles so schön sauber ist. Sie können problemlos alle Kinder auf die Schoß nehmen, warum keine Angst haben. Und es ist einfach, liegt sehr schön in diesem Tal, wie ein Hirtenstab. Ich habe einen wundervollen Ausblick von meinem Schlosshotel oben am Berg, Nähe vom Schloss. Ich kann runtergucken auf die Neckar River.
Ich hatte noch nie eine Aussicht genossen, die einen so stillen und beglückenden Zauber besessen hätte wie diese.
Und weiter notiert er:
Man glaubt, Heidelberg mit seiner Umgebung bei Tag sei das Höchstmögliche an Schönheit. Aber wenn man Heidelberg bei Nacht sieht, eine herabstürzende Milchstraße, an deren Rand jenes glitzernde Sternbild der Eisenbahn geheftet ist, dann braucht man Zeit, um sich das Urteil nochmal zu überlegen.
Viele Orte, die Mark Twain beschreibt, kann man heute noch besichtigen. Wie den vollgekritzelten Studentenkarzer. Dieses Gefängnis ist berühmt, weil dort Studenten zum Beispiel wegen Ruhestörung eingesessen haben und dann die Wände bemalten.
Ich glaube nicht, dass ich mich jemals in einem Raum befunden habe, der reicher al fresco ausgemalt ist.
Die Studenten sind sehr interessant hier. Vor allem diese fechtenden Studenten. Kennen Sie das? Die schlagende Studenten, so mit Schwert fechten. Man hat mich eingeladen, das zu sehen. Hier ist sehr interessant.
Heidelberg schlägt sich. Nicht das Pack, die Studenten tun es. seit Jahrhunderten. Die Stadt am Neckar ist ein Zentrum der schlagenden Studentenverbindung. Schon zu Zeiten Mark Twains. Der beobachtet fasziniert die Duelle auf dem Paukbohnen in der Hirschgasse und schildert sie ausführlich. Dann sind da noch das Restaurant zum Roten Ochsen, die alte Brücke und natürlich die imposante Schlossruine. Das Wahrzeichen Heidelbergs. Mehr als 1 Million Besucher besichtigen es jedes Jahr. Was man heute sehen kann, wurde hauptsächlich in der Renaissance errichtet. Ende des 17. Jahrhunderts, von französischen Truppen gesprengt, wurde das Schloss später zur wohl bekanntesten Ruine Deutschlands. Vor allem Künstler zur Zeit der Romantik ließen sich von ihr inspirieren.
Aus einer schwellenden Woge leuchtend grünen Laubwerks erhebt sich die gewaltige Ruine des Heidelberger Schlosses mit leeren Fensterbögen, efeu gepanzerten Zinnen, verwitterten Türmen, der Leer der unbelebten Natur. Verlassen, entthront, sturmgepeitscht, aber noch immer fürstlich und schön.
Über das Schloss, die Studenten und immer wieder über den Neckar hat er sich lang und breit ausgelassen, wofür ihm die Stadt auf ewig dankbar ist. Denn amerikanische Touristen folgen auch heute noch gern Twains Spuren.
Mein Buch wurde populär und hat sicherlich dazu beigetragen, dass der amerikanische Tourismus in Heidelberg größer geworden ist. Aber auch die Universität es gab von Anfang an sehr viele amerikanische Studenten hier.
Aber nicht alles gefiel Twain. So sollte sein am Ende eher vernichtendes Urteil über Baden-Baden nicht unerwähnt bleiben. Die Menschen, die er in dem schon damals mondänen Kurbar trifft, sind ihm äußerst zuwider.
Es ist eine geistlose Stadt, voll von Schein und Schwindel und mickrigen Betrug und Aufgeblasenheit. Aber die Bäder sind gut. Ich glaube voll und ganz, dass ich meinen Rheuma in Baden-Baden gelassen habe. Es sei Baden-Baden gegönnt.
Der Neckar ist nicht der Mississippi. Wir steigen mit dem Gästeführer Klaus Mombrey auf den Ausflugsdampfer. Ursprünglich wollte der Schriftsteller, na klar, zu Fuß das Neckartal hinaufwandern. Doch im letzten Moment änderte er seinen Plan, fuhr mit Zug und Fuhrwerk bis Heilbronn und heuerte für die Rückfahrt ein Floß an.
Heilbronn auf einer Brücke sieht er diese Holzflöße und kriegt ganz spontan die Idee, er fährt auf so einem Floß jetzt nach Heidelberg. Und überredet dann seine Begleiter, mit ihm auf so ein Floß zu klettern. Und das ist dann eine ganz abenteuerliche Fahrt.
Kurz vor Hirschhorn erleiden Mark Twain und seine Gefährten das erste Mal Schiffbruch. Kann man glauben? Muss man aber nicht. Es ist eine Geschichte wie aus der Feder des Freiherrn von Münchhausen. Finstere Nacht, ein heulender Sturm.
Dann kam der Mart nach Achtern gejagt. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor, Captain. Wir sind leck. Ein Leck. Auf einem Floß. Der Käpt'n schickt die Passagiere nach vorne. Sie haben Hüte, schöpfen Sie ums liebe Leben.
So geht es weiter, bis alle glücklich an Land sind.
Man wird dann in Hirschhorn, kommt man beim Naturalisten und der beschreibt eine unmögliche Nacht in einem Hotel in Heilbronn. Und schließlich erleiden sie dann hier in Heidelberg Schiffbruch.
Die wackeren Flussfahrer springen rechtzeitig ab, bevor das Floß an einen Brückenpfosten knallt und zerschellt.
Ich sah ein Floß zerschellen. Es traf den Pfeiler genau in der Mitte und zersplitterte und zerfetzte wie eine vom Blitz getroffene Schachtel Streichhölzer.
Mit dem Neckar, den Mark Twain erlebte und dem die Kelten seinen Namen wilder, schneller Fluss gaben, hat die Wasserstraße von heute nicht mehr viel gemeinsam. Dem Reiz der durchflossenen Landschaft konnte der moderne Glattstrich mit Begradigung und Schleusen aber nichts anhaben. Seit 1870 wurden auf dem Neckar sogenannte Kettenschiffe eingesetzt. Im kleinen Museum von Eberbach kann man diese technische Kuriosität studieren, bei der sich Lastkähne an einer 114 Kilometer langen Kette von Heilbronn bis Mannheim den Neckar entlang hangelten. Für die Personenschifffahrt gab es Dampfschiffe. Flussgeflunker. Twain war, wie gesagt, ein Schriftsteller auf der Suche nach Geschichten. Notfalls erfindet man eben welche, solange sie so vergnüglich und unterhaltsam sind.
Also er war nie in Heilbronn. Er beschreibt das ja, dass er da in einem Hotel war, wo Götz von Berlichingen gewohnt hat. Da war der nie. Das hat er alles nur in seinem Kopf gemacht. Der war in Baden-Baden, er war in Schwarzwald, in mehreren Orten im Schwarzwald. Freiburg weiß ich nicht. Er war in Aachen, er war in Berlin, aber ich glaube nicht auf die Schwäbische Alb. In Wien lange in Wien. Ja. In der Schweiz. Hamburg fand er gut. Hamburg und Frankfurt fand er beides gut.
Nochmal zurück zur Flussfahrt auf dem Neckar. Twain ist fasziniert von den beschaulichen kleinen Städten und den mittelalterlichen Burgen. Er beobachtet von seinem Floß aus die Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnstrecke im Neckartal.
Anscheinend wird die schwere Arbeit hauptsächlich von Italienern geleistet. In unserem Land hegen wir die Vorstellung, dass die Italiener niemals schwere Arbeit verrichten, sondern sich auf leichtere Künste beschränken wie Leierkastendrehen, Operngesang und Mord. Wir haben uns schwer geirrt, das steht fest.
Diese vielen Türme und diese Burgen, eine in Gundelsheim, eine in Hirschhorn, eine in Neckargmünd und gleich vier in Neckarsteinach. Von dort kann man zum Dilsberg hinaufwandern. Ein steil aufsteigender Felskegel, von drei Seiten des Neckar umspült, hoch oben eine Festung. Nachdem er in 2 Stunden hinaufgekeucht ist, notiert er:
Dilsberg ist ein wunderlicher Ort. Er ist auch höchst wunderlich und malerisch gelegen.
Wunderlich fand Twain, dass die Einwohner seit Jahrhunderten am liebsten unter sich blieben und alle miteinander blutsverwandt seien, was Dilsberg einen zwiespältigen Ruf einbrachte.
Man hat behauptet, dass Dilsberg seit vielen Menschenaltern nur noch eine blühende, betriebsame Idiotenfabrik sei.
Fasziniert war Twain von der Sage über einen unterirdischen Geheimgang. Die Dorfkinder demonstrieren dem Touristen aus Amerika ein seltsames Phänomen. Sie werfen einen Ballen brennendes Stroh in die Tiefe des Burgbrunns und es steigt kein Rauch auf.
Die Kinder klatschten in die Hände und sagten: Sehen Sie, nichts raucht so sehr wie brennendes Stroh. Wohin ist der Rauch gezogen, wenn da kein unterirdischer Ausgang wäre?
Ein Fluchtweg, ein geheimer Zugang, um die Burg im Belagerungsfall mit Lebensmitteln zu versorgen? Die Wahrheit ist prosaischer. Wohl eher ein Belüftungsschacht, sagt der Architekt Hagen Volp, der seit 30 Jahren Besuchergruppen durch Dilsberg führt. Aber ohne Mark Twain wäre der Brunnenstollen vielleicht nicht entdeckt worden.
Mark Twain schreibt es dann in seinem Buch Tramp Abroad, Kapitel 19. Und dieses Buch liest dann ein Deutsch-Amerikaner, Fritz von Briesen, und der kommt in dem Jahr dahin, 1897. Und lässt sich von den Söhnen von dem Johannes Roth hier abseilen und findet den unterirdischen Ausgang. Und er kommt dann 1926 wieder und lässt den Stollen freilegen und lässt den dann begehbar machen. Macht dann ein Portal hin und seit der Zeit kann man in den Stollen rein.
Heute ist der 80 Meter lange, feuchte und kühle Stollengang eine besondere Attraktion, die im Sommer besichtigt werden kann. Und dann wäre da noch die Burg Hornberg bei Neckarzimmern. Malerisch thront sie hoch über dem romantischen Neckartal in exponierter Panoramalage. Die älteste und besterhaltene Burgruine entlang des Neckars ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel.
Unterhalb von Hasmersheim kamen wir an Hornberg vorbei. Götz von Berlichingens alter Burg. Sie steht auf einer steilen Anhöhe, 60 Meter über dem Fluss.
Götz von Berlichingen erwarb die Burg 1517 und lebte dort 45 Jahre bis zu seinem Tod, erzählt Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg. Seine Vorfahren erwarben die Burg Anfang des 17. Jahrhunderts, seitdem ist sie im Besitz der Familie. In der 12. Generation der Familie von Gemmingen-Hornberg leben heute Dajo und Daniela mit ihren Kindern Paul und Marie in der 900 Jahre alten Unteren Burg, einem staufischen Turmpalast.
Der Götz ist ja natürlich die mit Abstand berühmteste Figur, die hier auf der Burg gelebt hat. Der hat vor 500 Jahren hier gelebt. Aber die Burg ist natürlich viel älter, 900 Jahre. Die untere Burg, das waren die Grafen von Laufen, Stauferburg. Das waren also die Statthalter von Laufen. Also die haben praktisch die Kaiserpfalz Bad Wimpfen, wurde hier über den Neckar, über die verschiedenen Burgen. Am Neckar wurde die praktisch nochmal gesichert sozusagen. Weil die Kaiserpfalz für den Kaiser in Bad Wimpfen, die brauchte es, dass man eben da noch am Fluss entlang mehrere Stationen hat. Und dann ging es ja auch darum, dass vom Stauferreich eben aus der Neckar also kontrolliert wurde. Die Handelswege wurden kontrolliert, die Schiffsverbindungen, die wurde eben, das waren die einzigen Wege, die man überhaupt, wo man sich fortbewegen konnte mit Gütern, war eigentlich nur an den Flüssen entlang früher. Da war die Bevölkerung auch viel, viel niedriger als heute. Hasmersheim oder hier in der ganzen Gegend waren zu Pestzeiten. Also mein Vorfahre, der die Burg gekauft hat, der hat berichtet eben, dass da sein Vogt hat ihm berichtet, dass hier nur noch 90 Menschen gelebt haben im ganzen Umkreis. Und da hat Neckarziemann, Steinbach, Hasmersheim, das hat ja alles dazu gehört, nur noch 90 Menschen haben hier gelebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine geringe Bevölkerungszahl da überhaupt noch am Leben war. Und dann war auch lange Zeit Ruhe. Also erst 1790 wurde die untere Burg bewohnbar gemacht, der obere Teil. Ja, und dann erst 1932, 1956 hat dann meine Großeltern und meine Eltern haben hier dieses untere Gebäude zu Wohnzwecken ausgebaut. Das war also ein staufischer Turmpalast mit einem Wehrgang oben, mit Zinnen, mit den romanischen Rundbogenfenstern. Und wir haben praktisch keine Nachbarn. Wir sind hier die Einzigen, die diesen Blick Steinbachtal und über Hasmersheim hinweg und so weiter, diesen ganzen Landschaftsabschnitt von Steinbach bis Gundelsheim, diese Neckarschleife, überblicken können. Also es ist schon ganz ein besonderer Ort, wo man hier lebt.
Wenn er Zeit hat, führt der Baron die Besucher höchstpersönlich durch die imposante Anlage. Im Museum ist auch die originale Rüstung des Ritters mit der eisernen Hand ausgestellt. Götz, das Vorbild für Goethes berühmtes Drama und dessen viel zitierter Spruch vom am Arsche lecken, sind gleich am Eingang angebracht.
Also Sie wissen ja, der Götz hat eine eiserne Hand. Also der ist ja auch bekannt als der Ritter mit der eisernen Hand. Aber sein Ausspruch ist noch viel bekannter. Also der ist in 80 Sprachen übersetzt. Und er wird in jeder Sekunde 5-mal ausgesprochen auf der ganzen Welt. Also, er wird dem Götz von Berlichingen zugeschrieben, da er aber sagt, er könne mich ihm oder am Arsche lecken. Das ist also der Spruch vom Götz, aber in seiner Biografie hat er geschrieben, er könne mich hinten lecken. Hinten lecken, also ist gar nicht mal so. Der Goethe, der war erst 24 Jahre alt, der hat da so ein bisschen so was draus gemacht.
Baron Dajo begleitet auch gerne eine Weinprobe. Die Weinterrassen, die von der Burg bis hinab zum Neckar reichen, hatten schon Mark Twain beeindruckt.
Ja, klar. Also Mark Twain ist für uns auch ein ganz, ganz bedeutender noch als der Goethe-Schriftsteller, der hier in der Welt viel bekannter ist noch als der Goethe, also in der ganzen Welt. Ne? Jetzt in Amerika, in Japan, überall auf der Welt wird Mark Twain viel höher eingestuft als jetzt der Goethe noch. Ja, also der war jetzt nicht direkt hier oben, der ist hier unten vorbei auf dem Floß und hat dann hat geschwärmt von der Burg und hat über den Wein hat er aber was geschrieben.
Diese Gegend ist ein bedeutender Rheinweinproduzent. Die Deutschen mögen Rheinwein außerordentlich gern. Man füllt ihn in hohe, schlanke Flaschen und hält ihn für ein angenehmes Getränk. Vom Essig unterscheidet man ihn durch das Etikett.
Rhein, Main oder Neckar vom Mississippi aus betrachtet, ist das dasselbe. Was er damals genau trank, hat Mark Twain nicht notiert. Bei unserer Weinprobe konnten wir uns vom Gegenteil überzeugen. Der Baron produziert seine Weine im ökologischen Anbau und keltert die Weine in Handarbeit. Fragt sich nur noch, wie lange. Der Pächter gibt auf, der Arbeitsaufwand in den Steillagen sei zu mühsam und zu teuer.
Aber der hat wahrscheinlich auf dem Floß auch nicht unseren Wein zu trinken gekriegt. Wahrscheinlich war er nur deswegen sauer, weil er jetzt gerne eine Flasche Wein getrunken hätte von uns oder so. Jedenfalls das Weingut, es erstreckt sich ja hier Richtung Neckarziemann runter, Südhang. Also hier geht im Osten die Sonne auf und dann hat das Weingut auch den ganzen Tag über Sonne. Und das ist eben die günstige Lage. Und da hat man auch dann schon in Urzeiten hier die Terrassen angelegt. Also 9 Kilometer Mauern hat man gebaut. Mehr Arbeit da rein investiert in die Weinberge als in die Burg wahrscheinlich. Also.
Twains Bummel durch Europa taugt noch allemal als Reiseführer, nicht nur für Literaturinteressierte. Humorvoll und nachdenklich beschrieb er seine Reise als argloser, unverbildeter Amerikaner. Und Twain wäre nicht Twain, den Bericht würzt er mit Anekdoten und satirischer Kritik.
Wundervolle Leute, außer die Sprache. Ja, also ich mag Kartoffeln, ich mag Bier, ich mag kleine Jagdhunde, Dackel. Ja, und nein, schön und gute Leute, fleißig und so. Außer die in Baden-Baden, die fand ich nicht so nett. Aber weiß auch nicht, die haben uns nicht nett behandelt. Aber sonst sind Deutsche nett.
Bis heute sind Twains Reisebeschreibungen eine amüsante Lektüre und für uns eine kurzweilige Spurensuche.
Nein, aber ich habe viel Gutes und Wahres über Heidelberg geschrieben. Wie gesagt, lesen Sie das. Sie werden vieles wiederentdecken. Alles, was Sie hier sehen, meiste war ja schon da, als ich hier war. Es ist ja nicht zerstört worden, diese Stadt. Und es gibt, das meiste gibt es noch.
Klaus Mombrey nimmt seinen Spazierstock, tippt an seinen Hut und geht in Neckargmünd von Bord. Wie ist das denn nun? Ob mit einem Floß oder doch eher der Eisenbahn, einem Boot oder zu Fuß? Wie viel Dichtung und wie viel Wahrheit steckt denn nun in den Geschichten über Heidelberg und dem Neckar?
Sehen Sie, ich habe ein Motto. Das Motto ist, Wahrheit ist das Wertvollste, was wir haben. Gehen wir sparsam damit um.
Astrid Kretschmer war in Heidelberg auf den Spuren von und irgendwie ja auch mit Mark Twain unterwegs. Ich heiße auch Mark Diening und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.